Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Freunde an den Telefonen, ich grüße euch wieder recht herzlich zu unserer heutigen Bibelstunde. Zu den Hintergrundinformationen, die ich jedes Mal erwähne, sowohl der Bibeltext, um den es geht, wie auch die Botschaft, ist jeweils der Inhalt dessen, was in meiner Gemeinde mittwochs im Wochengottesdienst besprochen wird. Wir treffen uns dort in Meckenheim in der Pfalz in der Sandgasse 31, jeweils 19 Uhr. Wenn's jemand von euch mal einrichten kann, ist er auch dazu recht herzlich willkommen. Wir haben an den Telefonen auch die Möglichkeit zu singen. Da sind wir nicht nur durchs Hören und durch die Botschaft miteinander verbunden, sondern auch dadurch, dass wir die gleichen Lieder singen. Wir benutzen dazu das Gemeinschaftsliederbuch, das in den Stadtmissionen und landeskirchlichen Gemeinschaften normalerweise genutzt wird, beziehungsweise auch das Liederbuch geistlicher Liederschatz, das in den Brüdergemeinden benutzt wird. Lasst uns jetzt gemeinsam beginnen, im Namen unseres dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am Anfang wollen wir ein bekanntes Glaubenslied singen, das unser Verhältnis zum Herrn ausdrücken soll, ein Verhältnis, das wir uns wünschen und das wir suchen. Im geistlichen Liederschatz steht es an der Nummer 448 und im Gemeinschaftsliederbuch 399. Näher noch näher, fest an dein Herz. Das sollte unser Wunsch und unser Gebet sein, unserem Herrn und Heiland gegenüber.
Als Opfer ertaucht.
Lasst uns gemeinsam mit diesem wunderbaren Herrn, zu dem wir gehören dürfen und dem wir immer näher kommen können, im Gebet reden. Ja, Herr Jesus, hab Dank, dass du unser Herr und Heiland bist, der uns jeden Tag und jede Stunde unsichtbar ganz nahe ist. Hab Dank, dass du weißt, was wir innerlich brauchen, und wir bitten dich auch, dass du in dieser Bibelstunde es uns gibst. Den Trost, den wir nötig haben, aber auch den Durchblick für dein Wort. Wir sind in einer Welt, wo es mancherlei Probleme gibt, aber auch mancherlei Versuchungen und Gefahren. Und es ist uns ein Anliegen, dass wir einmal gut das ewige Ziel erreichen. Und deswegen wollen wir dich bitten, hilf uns jetzt durch dein Wort klarer durchzuschauen, wie wir unser Glaubensleben führen dürfen. Werde du uns auch in deiner Größe und Liebe wichtig und all das, was du für uns getan hast. Hab Dank, dass du unsichtbar jetzt bei uns bist. Amen. Lasst uns jetzt gemeinsam das bekannte Glaubenslied singen. Nur mit Jesu will ich Pilger wandern. Wir finden es im geistlichen Liederschatz unter der Nummer 1046 und im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 526. Wir singen die ersten drei und die letzte Strophe. Dieses Bedürfnis, zu Jesus zu gehören, mit ihm gemeinsam durchs Leben zu gehen, das sollte uns wirklich prägen. Das war es, was die alten Glaubensväter zum Durchhalten veranlasst hat, was auch die Apostel erlebt haben. Und wenn wir uns heute wieder mit dem, was Paulus uns schreibt, beschäftigen, dann wissen wir auch Paulus, er wollte mit dir wandeln. Und was er innerlich hatte, kam von dir. Ja, liebe Geschwister, wir haben schon einiges jetzt aus dem Galaterbrief gehört. Und ich möchte euch nur ganz kurz in Erinnerung bringen, um was es ging. Dieser Brief ist so etwas wie eine Kampfschrift. Dem Apostel Paulus ist klar geworden, dass die Gläubigen in diesen Gemeinden der Galater in der Gefahr sind, einer Irrlehre auf den Leim zu gehen. Eine Irrlehre, das heißt eine Lehre, die vom Herrn Jesus wegführt. Ach, was haben wir für einen großen Herrn, der für uns sein Leben gelassen hat, der da er uns den Weg zum Himmel gebahnt hat. Und wie gefährlich ist es dann, ihm den Rücken zu kehren und dann möglicherweise auf den falschen Weg zu kommen. In der ersten Bibelstunde zum Galaterbrief sahen wir die allgemeine Begrüßung, die der Apostel Paulus den Gläubigen in Galatien gegenüberbringt. Sie ist nicht ganz so menschlich gesehen herzlich wie die Begrüßung in anderen seiner Briefe. Aber sie ist nicht weniger von Liebe getrieben. Ihm liegt so sehr am Herzen, dass diese Menschen, die durch seinen Dienst zu Jesus gefunden haben, auf diesem Weg bleiben. Auf diesem Weg, wo sie von Jesus Kraft bekommen, wo sie von ihm gesegnet sind und dem Weg, der zum Schluss in die Herrlichkeit führt. Dann aber sahen wir in der letzten Bibelstunde von Vers 6 an, wie gefährlich Irrlehren sind. Wir wissen es ja auch aus anderen Stellen der Bibel. Gott hatte den ersten Menschen eins gesagt, dass sie von allen Bäumen im Paradies essen dürfen. Nur von einem einzigen nicht. Denn wenn sie davon essen, werden sie sterben. Und dann kam die Irrlehre. Ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. Und Adam und Eva glaubten dieser Irrlehre. Und das Ergebnis war, seitdem ist der Tod in der Menschheit. Heute wollen wir sehen, wie es um das Evangelium bestellt ist. Paulus hat das letzte Mal gesagt, selbst wenn ein Engel vom Himmel oder ein Apostel oder er selbst ein anderes Evangelium predigen würde als das, was sie angenommen haben, derjenige sei verflucht. Das heißt, für immer von Gott getrennt. In diesem Leben ein trauriges Leben und in der Ewigkeit keine Hoffnung. Heute wird er zeigen, wie wichtig das Evangelium ist, wie er selbst zu diesem Evangelium gekommen ist und was dieses Evangelium für alle, die sein kann und will, die es angenommen haben. Ich habe es oft so gemacht, dass ich aus einer etwas moderneren Übersetzung mit einer Sprache, die mehr der heutigen Sprache entspricht, den Text erst einmal gelesen habe. Aber bei der Auslegung gehen wir an der Lutherbibel entlang. Warum benutze ich so eine andere Übersetzung gelegentlich? Nicht, weil ich denke, es gibt im Deutschen bessere Übersetzungen als die von Martin Luther. Das glaube ich nicht. Es ist die bewährteste und es ist die Bibel, durch die viele im Glauben fest gewurzelt wurden. Aber durch so eine modernere Sprache versteht man manchmal Dinge, die man sonst leichter überhört, etwas besser. Ich lese es also nach der neuen Genfer Übersetzung erst einmal den Text. Aber dann in der Auslegung gehen wir doch meistens an der Lutherbibel entlang. Unser heutiger Text ist Galater 1 von Vers 11 an. Denn eins müsst ihr wissen, Geschwister. Das Evangelium, das ich verkündigt, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat es mir offenbart. Ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher dem jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk. Denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferungen meiner Vorfahren. Doch dann hat Gott beschlossen, mit mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hat mich ja schon für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war, und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Als er mir nun seinen Sohn offenbarte, mir ganz persönlich, gab er mir den Auftrag, die gute Botschaft von Jesus Christus unter den nicht-jüdischen Völkern zu verkündigen. Daraufhin holte ich nicht erst den Rat von Menschen ein. Ich ging auch nicht nach Jerusalem, hinauf zu denen, die schon vor mir Apostel waren. Nein, ich machte mich auf dem Weg nach Arabien. Und von Arabien kehrte ich nach Damaskus zurück. Erst dann, 3 Jahre später, ging ich nach Jerusalem, um Petrus kennenzulernen, und blieb 2 Wochen bei ihm. Von den anderen Aposteln habe ich während dieser Zeit keinen gesehen, außer Jakobus, dem Bruder des Herrn. Was ich euch schreibe, schreibe ich in der Gegenwart Gottes. Er ist mein Zeuge, dass ich nicht lüge. Daraufhin ging ich nach Syrien und Zilizien. Die christlichen Gemeinden in Judäa hingegen kannten mich damals noch nicht persönlich. Das Einzige, was sie immer wieder hörten, war: Der, der uns früher verfolgte, verkündigt jetzt das Evangelium. Er tritt für den Glauben ein, den er damals auszurotten versuchte. Und sie priesen Gott für das, was mit mir geschehen war. Ja, liebe Freunde, wieso konnte Paulus so deutlich sagen, wenn ihr ein anderes Evangelium habt, seid ihr verloren? Und wer ein anderes Evangelium predigt, und sogar wenn es ein Engel vom Himmel wäre, der sei verflucht. Warum? Weil er um den Ursprung und den Wert des Evangeliums wusste. Das Wort Evangelium bedeutet gute Botschaft. Es wurde im alten Rom gelegentlich benutzt. Ein Beispiel dafür, wie das Wort benutzt wurde, war zum Beispiel, wenn der Kaiser einen Sohn hatte, der ihm dann eventuell nachfolgen sollte. Da wurden Boten durchs ganze Land geschickt, die den Menschen das sagen sollten: Jetzt ist ein Thronfolger da. Solange der Kaiser keinen Nachfolger hatte, wusste man nie so ganz genau, wie wird sich das denn alles entwickeln. Wird es Unruhen geben? Wird es vielleicht einen Putsch geben? Werden wir drangsaliert durch äußere Zustände? Wenn aber dann diese Botschaft kam, die Nachfolge ist eigentlich geklärt, dann atmeten die Menschen wirklich auf. Es wird uns viel Schlimmes erspart bleiben. Evangelium heißt frohe Botschaft oder gute Nachricht. Und diese frohe Botschaft, diese gute Nachricht, die wurde den Menschen verkündigt. Sie war eine frohe Botschaft und sie machte die froh, die es hörten. Nun, dieses Wort wird jetzt aber für das verwendet, was Gott durch Christus gemacht hat. Nämlich uns gerettet. Und der Inhalt dieser Rettung, das ist unser Evangelium. Wir wissen aus der Geschichte, manche Söhne von Königen haben noch mehr Unruhe angerichtet, als ohnehin schon da gewesen ist. Das waren nicht immer nur frohe Botschaften. Aber die frohe Botschaft, die wir haben, das ist eine frohe Botschaft. Es ist eine Botschaft, die jetzt schon bedrückten und niedergeschlagenen Menschen Mut und Kraft gibt. Das Evangelium ist eine Kraft für uns und die uns eine Perspektive für alle Ewigkeit gibt. Ich nutze jetzt wieder die Lutherbibel. Vers 11. Paulus sagt: Ich tue euch aber kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlich ist. Was will uns das sagen? Ich mache euch das klar. Ich tue es euch kund. Vielleicht wisst ihr es nicht, was das ist. Ihr habt das Evangelium von mir gehört. Ihr seid dadurch gestärkt worden. Und ihr dachtet, das ist die gute Nachricht des Paulus. Aber Paulus sagt: Nein, nein. Das Evangelium ist viel mehr. Es kommt doch von Gott. Der Ursprung des Evangeliums, das Paulus weitergab, war nicht menschlich. Ich tue euch das kund, das solltet ihr wissen. Auch deswegen darf man keinen Irrlehrer an dieses Evangelium rankommen lassen, das dann vielleicht verdreht. Ich tue euch kund, dieses Evangelium, was ich gepredigt habe, ist nichts Vergängliches, ist nichts Menschliches. Es kann nur etwas Göttliches sein. Und dann ist diese Bezeichnung, liebe Brüder, so steht das in der Bibel. Wir sind in einer Zeit, wo viele meinen, man müsste überall, wo nur Männer erwähnt werden, immer auch das Weibliche mit reinbringen. Gendern nennen sie das. Aber heute sind wir an der Stelle, dass nicht nur Männer und Frauen, Brüder und Schwestern gesagt wird, sondern dann wird die weibliche Form benutzt und so getan, als wenn der weiblichen Form das männliche wäre. Geschwister, das ist ein Unsinn dieser jetzigen modernen Zeit. Aber das nur nebenbei. Wenn die Heilige Schrift Brüder anredet, ist fast alles, was da gesagt ist, auch für die Schwestern bestimmt. Ich tue euch kund, liebe Brüder. Auch dir, liebe Schwester, auch dir, der du vielleicht noch sehr jung bist, du sollst das wissen. Das Evangelium, was ich, der Apostel Paulus, euch gepredigt habe, das ist nicht menschlich. Es ist etwas unendlich Großes. Das steht nicht nur einmal in der Heiligen Schrift. Die Bibel sagt, die Propheten, die vor Jesus gelebt haben, die hatten sich schon danach gesehnt, Näheres darüber zu wissen. Sie hatten geforscht, wann kommt diese Rettungsbotschaft. Und selbst die Engel im Himmel hatten Interesse, Näheres über diese Botschaft zu erfahren. Die Engel sind ja nicht vollkommen wie Gott, die wissen auch nicht alles. Aber sie ahnten, dass da so was Großes ist. Ich möchte euch zwei Aussagen des Petrus lesen, die in diese Richtung gehen. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, von Vers 8 bis 11, schreibt Petrus, welchen, damit ist Jesus gemeint, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt und nun an ihn glaubt, wiewohl ihr ihn nicht seht, und ihr werdet euch freuen mit herrlicher und unaussprechlicher Freude und das Ende eures Glaubens davonbringen, nämlich der Seelenseligkeit. Auf euch kommt eine große Freude zu. Schon jetzt habt ihr Jesus lieb, aber eine große Freude wird auf euch kommen. Ihr werdet am Ende gerettete Leute sein. Und dann schreibt er weiter, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade, also von der Begnadigung, von der Vergebung der Sünden, geweissagt haben, so auf euch kommen soll. Und haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit deutet der Geist Christi, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollen und die Herrlichkeit danach. Schon die Propheten im Alten Testament sehnten sich danach, wie ist das näher? Sie wollten das gern wissen. Und im Kapitel 1, Vers 12 sagt Petrus sogar, diese Herrlichkeit ist offenbart, denn sie haben es nicht sich selbst, sondern uns dargetan, was euch nun verkündigt ist, durch die, so euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel gelüstet zu schauen. Dieses Evangelium, das von Gott kommt, das hatten sogar die Engel gern sehen wollen. Die in der Nähe Gottes sind. Es ist etwas Besonderes um den Ursprung des Evangeliums. Wehe dem, der dieses Evangelium in den Schmutz tritt, der es beschädigen lässt. Deswegen hat Paulus so hart gesagt, es gibt kein anderes Evangelium. Dieses Evangelium macht selig. Wir wissen es doch, wir haben das gehört. Und jetzt wissen wir haben der Seelenseligkeit, wie es Petrus gesagt hat. Paulus hat in seinem Brief an die Römer eins geschrieben, ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich, aber auch die Griechen. sintemal darin offenbar wird, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben? Wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Da sagt Paulus, ich werde es immer wieder sagen, ich schäme mich dieser Botschaft nicht, denn es macht selig. Und da kommt etwas, was mit unserem Brief zu tun hat. Da waren ja Leute, die meinten, man müsste erst das jüdische Gesetz erfüllen, bevor man Jesus hat. Paulus sagte, nein, es macht selig. Es macht auch die Juden selig, aber nicht durch das Gesetz, sondern durch die Botschaft, dass Jesus für sie gestorben ist. Aber auch die Heiden, die das nicht wussten. Martin Luther sehnte sich in seiner Jugend nach Gnade und Vergebung. Und er war oft so bedrückt, dass er merkte, ich bin ein Sünder und menschlich gesehen eigentlich verloren. Er ist dann in der Kirche etwas Großes geworden. Er kannte die Bibel gut, er wurde ein Theologieprofessor. Und wie er sich mit dieser Stelle aus dem Römerbrief beschäftigte, dass nämlich das Evangelium selig macht, da gingen ihm die Augen auf. Da erkannte er, dass ich vor Gott gerecht werden kann, aber nicht durch das Halten bestimmter Gesetze und Bestimmungen, sondern dadurch, dass ich an Jesus glaube. Das Evangelium ist nicht menschlich. Es hat sich kein Mensch ausgedacht. Es hat kein Mensch dem Paulus das eingeredet, dass es so ist. Es ist göttlich. Es kommt vom dreieinigen Gott. In Römer 1, Vers 1 erklärt Paulus, dass er ein Knecht Christi ist, berufen und zum Apostel, ausgesondert das Evangelium Gottes. Es ist also nicht das Evangelium der Kirche, das Evangelium von Menschen, das Evangelium von Theologen, nicht einmal das Evangelium, das Paulus sich in seinem Kopf zusammengedacht hätte. Es ist das Evangelium von Gott dem Vater, der ein volles Ja dazu gesagt hat, dass sein Sohn Jesus für uns sterben wird. Bei der Taufe hat dieser Gott einst über Jesus gesagt, das ist mein lieber Sohn. Und im Johannesevangelium, da hat das erklärt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es ist das Evangelium Gottes, kein menschliches, das Evangelium Gottes des Vaters. Aber es ist auch das Evangelium Christi. Im verschiedenen Stellen der Bibel, fast 20, da wird es das Evangelium Christi genannt. Warum? Weil Jesus durch sein Leiden am Kreuz uns möglich gemacht hat, in den Himmel zu kommen. Wäre Jesus am Kreuz nicht gestorben, müssten wir wegen unserer Schuld ja verloren gehen. Im ersten Korintherbrief, da heißt es, wir haben solche Macht nicht. Es geht dabei um die Frage, ob ein Verkündiger verheiratet sein soll und durch den Dienst seine Familie ernähren kann. Er schreibt zu dieser Frage im 1. Korinther 9, Vers 12, wir hätten auch diese Möglichkeit, aber wir nutzen sie nicht, sondern ertragen allerlei, dass wir nicht dem Evangelium Christi ein Hindernis sind. Paulus meint, wir könnten, indem wir stark an uns selbst denken und für uns sorgen, dem Evangelium Christi im Wege stehen. Es könnte sein, dass die Menschen nicht mehr auf die Erlösung schauen, sondern auf seine schwachen menschlichen Diener. Wisst ihr, ich will hier nicht eine Wertung von Kirchen geben. Ich persönlich bin Gott so dankbar, dass wir evangelisch sein können. Auf der Grundlage dieses Evangeliums. Aber ich weiß, dass es durchaus auch bei den Katholiken welche gibt, die Jesus lieb haben. Aber beobachte doch einmal, im Augenblick gibt es so viel Angriffe gegen die katholische Kirche. Wahrscheinlich mit Recht. Die haben so viel Schreckliches in ihren Reihen geduldet und nun gibt es solche Angriffe. Und das Ergebnis ist, die Menschen fragen gar nicht mehr, was ist das Evangelium? Sie schauen nur noch auf deren Verkündiger und sagen, wie falsch ist das alles. 1. Korinther 9, Vers 18 wird das Evangelium auch noch einmal das Evangelium Christi genannt. Mittelpunkt des Evangeliums ist das, was Jesus getan hat. Aber wie verträgt sich das jetzt, dass Jesus sagt, es ist nicht menschlicher Art, es ist das Evangelium des Vaters und das Evangelium Christi. Wie verträgt sich das jetzt aber mit der Aussage, dass Paulus manchmal sagt, mein Evangelium? Er weist damit letztlich darauf hin, dass er es verkündigt hat. Im 2. Timotheusbrief, da steht diese Wendung, aber auch an anderen Stellen. Haltet im Gedächtnis Jesum Christi, der auferstanden ist von den Toten, nach meinem Evangelium. 2. Timotheus 2, Vers 8. In 1. Thessalonicher 1, Vers 5, da redet er von unserem Evangelium. Oder an mindestens 5, 6 Stellen macht Paulus deutlich, es ist sein Evangelium. Nun, wie erklärt sich das? Er sagt, es ist nicht menschlich und Paulus war doch ein Mensch. Ganz einfach. Gott hat es ihm übergeben, damit er es einsetzt. Im 1. Thessalonicher 2, Vers 4, da heißt es, wie wir von Gott bewährt sind, dass uns das Evangelium vertraut ist zu predigen. Da könnte man auch schreiben, anvertraut. Gott hat dem Paulus das Evangelium anvertraut, damit er es predigen soll. Und deswegen ist es auch so, er schämt sich dieses Evangeliums von Jesus nicht. Er hat es von Gott bekommen und er muss es verkündigen. Gott macht damit Menschen groß. Menschen haben nicht das Evangelium zustande gebracht, aber sie haben es bekommen und nun haben sie den Auftrag, dieses Evangelium auch weiterzusagen. Liebe Schwester, lieber Bruder, hast du in der letzten Zeit irgendjemanden einmal das Evangelium bezeugt? Im Alten Testament, da steht einmal für die, die die Wahrheit wissen, aber nicht weitergeben, das Wort stumme Hunde. Früher hatte man Hunde vor allen Dingen als Wachhunde. Und wenn ein Hund stumm war, dann nützte er nichts als Wachhund. Wir sollen keine stummen Hunde sein, sondern von dem reden, was in unserem Herzen ist. Ist Jesus in deinem Herzen? Dann bezeuge ihn. Nun, Paulus erklärt aber auch, wie er an dieses Evangelium gekommen ist. Denn ich habe es von keinem Menschen empfangen, noch gelernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung heißt Enthüllung. Paulus kannte ja viele Gläubige. Vorher, bevor er sich bekehren durfte, da wollte er mit dem Evangelium nichts zu tun haben. Und wenn es Menschen, die er auch schikaniert hat, ihm bezeugt hatten, kam es gar nicht bei ihm an. Aber nachdem er sich dann bekehrt hat, hat er es von Gott offenbart bekommen. Offenbarung heißt enthüllt. Das Evangelium steht ja auch im Alten Testament und das kannte Paulus als ein Mensch, der sich im Judentum gut auskannte, viel besser als andere. Aber es musste ihm enthüllt sein. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du begriffen hast, dass Jesus für dich gestorben ist, dann hat der Herr nichts anderes an dir, an deinem Herzen gemacht. Menschlich sehen wir nur, Jesus stirbt am Kreuz. Manchmal kommt einem dabei dann der Gedanke, oh, wie schlecht können Menschen sein. Aber wenn der Herr es einen offenbart, dann wird's deutlich, er ist auch für mich gestorben. Der Apostel Paulus hat viele geistliche Geheimnisse geoffenbart bekommen. Ich will mal so eine Parallele erwähnen. Paulus war nicht beim ersten Abendmahl dabei. Aber das Abendmahl ist solch eine wichtige Sache für den einzelnen Gläubigen und für die Gemeinde, dass Gott ihm das auch offenbart hat. Nicht Petrus und nicht andere Gläubige haben mit Paulus Unterricht gemacht, sondern der Herr hat es ihm offenbart. 1. Korinther 11. Ich habe es vom Herrn empfangen, was ich euch gegeben habe. Denn der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot.
dankte und brach's und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Und dann geht's auch um den Kelch und es geht hier weiter in dieser Weise, 1. Korinther 11, 23 bis 25. Aber nicht durch Petrus, nicht durch Ananias oder irgendjemand hat das erfahren. Der Herr hat's ihm geoffenbart. Ich habe es vom Herrn empfangen. Solche Offenbarung zieht in eine große Verantwortung hinein. Wenn ich das offenbart bekommen habe, dann ist es mir anvertraut. Jesus erzählt einmal ein Gleichnis, dass der Herr Geld an seine Verwalter ausgegeben hat. Sie sollten damit arbeiten. Aber einer, der hat es einfach nur vergraben. Und dann kommt der Herr und sagt, ja, wo hast du denn das, was ich dir gegeben habe? Was hast du für einen Gewinn gemacht? Und er sagt, oh, ich hatte Angst, es könnte mir was verloren gehen davon. Deswegen habe ich es vergraben. Hier hast du es wieder. Und dann sagt sein Herr, ach, wenn du es wenigstens zu den Wechslern gegeben hättest, da hättest du noch ein paar Prozent Zinsen gebracht. Es ist anvertraut, damit wir es einsetzen können. Solche Offenbarungen machen Menschen groß. Wenn man sich klar macht, der Herr hat mir was offenbart, dann könnte bei mir dieser Eindruck kommen, ach, ich bin doch scheinbar etwas ganz Besonderes. Und leider gibt es manchmal so hochmütige Christen, die etwas erkannt haben am Wort Gottes und dann spielen sie sich auf. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7, und auf dass ich mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt, auf dass ich mich nicht überhebe. Es wäre schlimm, wenn wir uns etwas einreden und überheben. Das Evangelium ist uns offenbart und dafür können wir dankbar sein. Ein lieber Bruder, der schon lange beim Herrn ist, hat einmal Folgendes erlebt. Es war Oberkirchenrat Werner de Boer. Sie hatten einen Gebetskreis und dort betete man immer wieder, gerade auch für die jungen Leute, die sich zur Gemeinde hielten. Es war eine Freizeit, wo die Jugend hinfuhr. Und unter anderem ein junges Mädchen fuhr dorthin. Und dort bei der Freizeit hat sie Jesus als ihren Heiland angenommen. Und der Prediger hat dort gesagt, ihr müsst das jemandem bezeugen. Dadurch wird der Glaube stärker. Als sie nach Hause kam, war ihr klar, oh, ich werde das dem Bruder de Boer sagen. Sie wusste ja, dass er auch für sie betet. Nächsten Tag ging sie hin, klopfte und er nahm sich die Zeit, ließ sie rein und er fragte, ja, was hast du denn auf dem Herzen? Und sie sagt, ach, Bruder de Boer, ich habe mein Herz den Heiland geschenkt. Wisst ihr, das klingt ungeheuer fromm und das hat sie auch so gemeint. Aber dann schaute sie der alte Bruder an und sagt, und darauf bildest du dir wohl noch was ein? Dein Herz ist doch nicht mehr wert wie eine alte rostige Blechbüchse. Sei dem Herrn dankbar, dass es angenommen hat. Wenn ich Jesus annehme, da hat er sich mir offenbart. Aber bilde dir nichts drauf ein. Es ist nur seine Gnade, dass du es tatst. Paulus wusste, dass er der Apostel der Heiden ist. Er zeigt den Weg auf, den er gehen musste. Vers 14 und 15. Und ich nahm zu, bevor ich gläubig war natürlich, über die Maßen im Judentum, über viele meines Geschlechts, und ich eiferte über die Maßen um das väterliche Gesetz. Da es aber Gott gefiel, der mich von Mutterleib an hatte ausgesondert und berufen durch seine Gnade. Hier steht etwas davon, wie sein Lebensweg gewesen ist. Er, der jetzt ein Apostel ist, war, bevor er Jesus gefunden hat, ein ganz eifriger Jude. Und der Mittelpunkt des Judentums ist das Gesetz Gottes. Das ist bis heute so. Die Gebote, die ersten 5 Bücher Mose, die Tora, das ist ihr Wichtigstes. An jedem Sabbat wird ein Teil der Tora gelesen. Im Laufe des Jahres wird die gesamte Tora im Sabbatgottesdiensten vorgelesen. Alles dreht sich um das Gesetz. Und Paulus sagt, ich war in diesem Gesetz eifriger als alle meine Freunde. Und ich begann zu studieren, schreibt er an einer anderen Stelle, bei einer bedeutendsten Rabbiner namens Gamaliel. Dabei war ihm nicht bewusst, dass Gott ihm schon vor der Geburt, als er noch im Mutterleib war, eigentlich für was ganz anderes bestimmt hat, nämlich ein Apostel zu werden. Und Paulus wurde dann dieser Apostel, nämlich der Apostel der Heiden. Unser Glaube beruht auf der Apostellehre. Und es ist nun schon interessant, dass die meisten Dinge, die da niedergeschrieben sind, in den ganzen Briefen von Paulus kommen. Gott hatte diesen Paulus vor seiner Geburt schon bestimmt, dass er ein Zeuge des Evangeliums sein sollte. Und das Evangelium, wird uns in der Lehre der Apostel wiedergegeben. Auch in den Briefen von Johannes, in den Briefen von Paulus, auch in den Evangelien. Aber auch in dem, was Paulus geschrieben hat. Und in dem, was er zu Lebzeiten bezeugt hat. Nun hatte Paulus immer auch Gegner, die bestritten, dass er ein Apostel ist. Im ersten Korintherbrief, da sagt er es einmal, wenn ich für die anderen vielleicht kein Apostel bin, für euch bin ich es auf jeden Fall. Denn die Heiden sind durch ihn zum Glauben gekommen. Er sagt zwar an anderer Stelle, ich bin zwar der Geringste unter den Aposteln, weil ich einst die Gemeinde verfolgt habe. Aber dass ich ein Apostel bin, beweist schon, dass Gott seinen Segen auf meinen Missionsdienst gelegt hatte. Im ersten Timotheusbrief, da steht, dazu bin ich gesetzt. 1. Timotheus 2, Vers 7. Dazu ich gesetzt bin als Prediger und als Apostel, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Das Evangelium ist das Evangelium Gottes. Er hat es Paulus offenbart. Er hat aus einem einstigen Verfolger der Gemeinde den Träger des Evangeliums gemacht, der sich nicht schämte für diese gute Nachricht. Bevor er gläubig wurde, hatte er Theologie studiert. Bevor er gläubig wurde, hatte er Christen verfolgt. Bevor er gläubig wurde, hatte er einen großen Namen schon bei Juden und auch bei Christen, die er so hart bedrängt hatte. Aber Gott hat dadurch etwas vorbereitet, dass er ihn nämlich benutzen konnte als Träger dieser frohen Botschaft. Liebe Schwester, lieber Bruder, ich weiß nicht, was es in deinem Leben gegeben hat. Vielleicht gab es auch falsche Dinge vor deiner Bekehrung. Vielleicht gab es Dinge, wo du heute sagst, das hätte eigentlich nicht sein müssen. Paulus war es oftmals wie so eine Verletzung im Herzen, dass er einst die Christen verfolgt hatte. Aber Gott hatte ihn auserwählt schon im Mutterleib. Er sollte diesen Dienst tun und dazu war diese Vorbereitung nötig. Vielleicht musstest du erst so tief in die Sünde einfallen, wie es dir passiert ist. Vielleicht musstest du so viel Elend erleben, wie dir heute noch manchmal in der Erinnerung ist, damit der Herr dich recht benutzen kann. Liebe Geschwister, manche von euch wissen ja, dass ich aus politischen Gründen in der DDR im Gefängnis war. Ich würde vielleicht, wenn ich damals gläubig gewesen wäre, manches nicht so gemacht haben und mir wäre das vielleicht erspart geblieben. Aber ich weiß, durch diese Erfahrung konnte ich manchen Menschen, auch böse Menschen, die in schlimme Sünden gekommen sind, besser verstehen, denn ich habe Menschen im Gefängnis kennengelernt. Und ich weiß, mein Zeugnis, dass ich das so hinter mir habe, das hat mir manche Türen, besonders zu jungen Menschen, geöffnet. Und Gott konnte das benutzen. Paulus sagt, Gott hatte mich auserwählt. Sowohl diesen Eifer gegen die Gemeinde, diese besondere Beschäftigung mit dem alttestamentlichen Gesetz, ja sogar das Theologiestudium, was doch nur ins Judentum reinführte. Er hatte mich erwählt, damit er mich gebrauchen kann. Vers 16 bis 24. Dass er seinen Sohn offenbarte, dazu hat er mich erwählt, das ich ihm durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Alsobald fuhr ich zu und besprach mich nicht darüber mit Fleisch und Blut. Ich kam auch nicht nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog hin nach Arabien und kam wieder nach Damaskus. In Damaskus hatte er sich einstmals bekehrt. Da war er auch kurz in der Gemeinde, aber dann musste er fliehen. Und nun gibt er eine interessante Auskunft. Er ist jetzt nicht zu anderen Christen gekommen, um sich belehren zu lassen oder um geistliche Dinge zu studieren. Er ging nach Arabien, in die Wüste. Er versuchte die Stille, damit Gott ihm vieles zeigen konnte. In dieser Zeit in Arabien hat er wahrscheinlich die besonderen hohen Offenbarungen gehabt, die ihm dann befähigt haben, das Evangelium zu verkündigen. Ein echter Verkündiger zu werden, das kann man nicht an der Bibelschule lernen. Das kann man nicht an der Universität lernen. Da kann man nur Hilfsmittel kennenlernen oder Informationen über Kirchengeschichte und Ähnliches. In der Stille und im Nachsinnen über dem Wort Gottes öffnet einem der Herr die Augen. Deswegen sagt Paulus jetzt so freimütig: Ich habe mich nicht mit Fleisch und Blut unterhalten, sondern Gott hat mir offenbart, dass die Heiden ohne Gesetz selig werden können. Und erst nach 3 Jahren ging ich nach Jerusalem, um die Apostel kennenzulernen. Warum hat er die denn kennenlernen wollen? Ja, damit er deutlich wurde, aus seinem Dienst sollte es keine Abspaltung geben, sondern er wollte die Gemeinde, die schon unterstützt, mit aufbauen, allerdings unter den Heiden. Er ist bei seiner ersten Fahrt, die 14-tägig, sagt er, in Jerusalem sich dann abspielte, Petrus und Jakobus begegnet. Den anderen Aposteln ist er erst viel später begegnet. Er hat auch nie, macht er deutlich, die Gläubigen in Judäa besucht. Warum nicht? Da gab es ja Gemeinden. Heute gibt es sogenannte Gemeindegründer. Und viele dieser Gemeindegründer haben eine amerikanische Idee übernommen. Sie suchen Leute, die schon zu Gemeinden gehören. Sie versuchen, sie an sich zu ziehen und dann eine neue Gemeinde zu erschaffen. Es gab vor 50, 60 Jahren so ein Wort unter Kindern Gottes für Menschen, die so arbeiten. Sie tun Schäfchenklau. Welche, die schon zum Glauben gekommen sind, versuchen sie an sich zu ziehen. Es ist wichtig, dass wir Menschen das Evangelium sagen, aber versuche nie, Kinder Gottes aus ihrer geistlichen Heimat rauszuziehen, weil du meinst, bei dir und in deiner Umgebung wär's schöner. Paulus ist nicht nach Judäa gegangen. Und seine Offenbarung, die hatte er von Gott. Er hat zwar Kontakt zu Petrus und Jakobus gehabt, aber das war es dann auch. Er sagt danach, nachdem er in Jerusalem war, kam er nach Syrien und Zilizien. Syrien ist so eine Großeinheit. Wir wissen, dass er dann auch in seine Heimatstadt nach Tarsis wiederkam, das gehört auch in diese Region hinein, und dann nach Antiochien. Und von da aus ging es dann auf die Missionsreisen. Ich war aber unbekannt denen in Judäa. Aber jetzt kommt hier was Interessantes. Die in Judäa haben ihn also nie zu Gesicht gekriegt, weil er nicht Menschen abwerben wollte. Aber sie hörten, der uns einst verfolgt hat, der predigt jetzt das Evangelium. Und das hat sie froh gemacht. Bist du auch so ein Mensch, der sich freut, dass das Evangelium gepredigt wird? Der sich freut, dass andere Jesus angenommen haben? Liebe Geschwister, das Evangelium ist so etwas Großes. Wir dürfen keine Irrlehrer daran lassen, dass sie irgendetwas verderben. Macht euch immer wieder klar, die frohe Botschaft ist es, dass sich Gott um uns kümmert, dass Gott uns nachgeht. O möge er dich doch auch segnen und dich immer wieder merken lassen, dass er dir nahe ist. Und diese frohe Botschaft ist es, die am Ende uns in den Himmel führt. Der kleinste Brief oder einer der kleinsten in der ganzen Bibel ist der Judasbrief. Judas war ein leiblicher Bruder von Jesus. Und zu seiner Zeit kamen auch Irrlehrer auf. Er wollte eigentlich mit einem Brief die Gläubigen in einer bestimmten Region stärken. Aber dann schreibt er im Vers 3 und 4 dieses kurzen Briefes. Ihr Lieben, nachdem ich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, das heißt von unserem Heiland, vom Evangelium, hielt ich's für nötig, euch mit Schriften zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der einmal den Heiligen übergeben ist. Denn es sind etliche Menschen nebenbei eingeschlichen, von denen vor Zeiten geschrieben steht solches Urteil. Sie sind Gottlose, ziehen die Gnade unseres Gottes auf Mutwillen und verleugnen Gott und unseren Herrn Jesus Christus, den einigen Herrscher. Immer wieder mal kommen Geschwister auf, die sagen, wir müssen doch nicht für Gott kämpfen. Wir müssen doch nicht um die Wahrheit seines Wortes kämpfen. Das sollte auch nicht unser Schwerpunkt sein. Wenn wir aber sehen, das Evangelium ist bedroht, dann sollten wir den Mund aufmachen und keine stummen Hunde sein. Dann sollen wir auch deutlich machen, was das Evangelium ist. Es ist so groß, dass es uns den Weg zum Himmel zeigt. Es ist nicht von Menschen erfunden. Es ist auch nicht von Paulus erfunden. Es kann nicht studiert werden, sondern es muss offenbart werden. So ist unser Gott. Er offenbart uns seine Geheimnisse. Und er offenbart uns sich selbst. Ich weiß nicht, ob du dich schon persönlich für Jesus entschieden hast, ob du dich bekehren durftest. Man kann sich nicht bekehren, wenn man das so hört, dass man sich bekehren sollte. Aber man wird sich dann bekehren, wenn man merkt, es gibt diesen Christus und der hat Interesse an mir. Wenn er sich uns offenbart. Paulus hat es erlebt, dass Jesus sich ihm vor Damaskus offenbart hat. Dass er ihm gesagt hat, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und später hat er es weitererlebt, wie Gott ihm das Evangelium offenbart hatte. Immer wieder einmal. Wir haben einen Gott, der spricht. Ich kenne deine Situation nicht. Vielleicht brauchst du auch einen besonderen Trost heute, weil es Dinge gibt, die dich in die Verzweiflung treiben. Oder du brauchst ein bisschen Wegleitung. Gott kann sich offenbaren. Und wenn es wichtig und richtig ist, tut er das. Nicht damit du denkst, du bist was Besonderes, dir offenbart sich sogar Gott, sondern damit du dich in dieser Welt zurechtfindest und zum Schluss ans gute Ziel kommst. Der Herr möge dich segnen. Amen. Lasst uns jetzt miteinander beten. Ach Herr Jesus, hab Dank, dass du uns dieses Evangelium gegeben hast. Du hast es mit deinem Leiden und mit deinem Blut erworben. Dein himmlischer Vater hat es so gewollt. Es ist dein Evangelium. Es ist das Evangelium deines Vaters. Aber du hast Menschen dieses Evangelium groß gemacht. Ich danke dir für die, die mir das Evangelium gesagt haben. Und durch deren Wort ich dann erkannt habe, worauf es wirklich ankommt. Und ich bitte dich, dass doch jeder von uns dieses Evangelium erkennt und dich dann dankbar annehmen kann. Bitte, Herr, sei mit uns, halte uns fest in diesem Glauben. Und wenn irgendwelche Irrlehrer kommen oder wenn irgendwelche falschen menschlichen Gedanken bei uns einschleichen, dann hilf uns, dass wir mit dir auf dem Weg bleiben. Und alles, was uns noch im Herzen ist, wollen wir deinen Vater sagen mit den Worten, die du uns einmal gelehrt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen.
In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen.
Ja, liebe Geschwister, ich wünsche euch jetzt noch einen gesegneten Tag und ein gesegnetes Wochenende. Wer es einrichten kann, am Sonntag wird Bruder Magin den Gottesdienst in Meckenheim halten. Er wird auch übertragen über dieselbe Telefonnummer oder übers Internet www.gemeinschaft-meckenheim.de. Wer es auch einrichten kann, ist auch dort in Meckenheim herzlich willkommen. Ansonsten nächste Woche Donnerstag wieder die Fortsetzung im Galaterbrief von dieser wunderbaren Botschaft um das einmalige Evangelium in Christus. Amen.